Willkommen bei Krisenmeisterei, dem Podcast für kompetentes und souveränes Krisenmanagement. Ich bin Thomas Prinz von Krisenmeisterei.at. Hier erfahren Sie, wie Sie auch unter Druck einen klaren Kopf bewahren und Ihr Team sicher durch jede Krise führen. Hallo und herzlich willkommen zur 118. Folge von Krisenmeisterei. Heute geht es um Vertrauen und Kontrolle. Vielleicht kennen Sie das Sprichwort, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und tatsächlich stimmt das mit einer häufigen Reaktion von Führungskräften überein. Je höher der Druck, je höher der Stress wird, desto mehr neigen sie zu Mikromanagement, Micromanagement, oft sogar unbewusst. Und das tritt natürlich besonders bei eher schwachen Führungskräften auf, oft sogar im Alltag. Und der Grund ist sehr häufig letztendlich mangelndes Vertrauen der Führungskräfte in die Entscheidungskompetenz ihrer Teams. Oft auch das Gefühl, naja, jetzt geht's um so viel, jetzt muss ich unbedingt die Entscheidungen treffen, denn das ist ja meine persönliche Verantwortung, dafür bin ich zuständig. Weshalb auch immer, es führt dazu, dass diese Führungskräfte alle Entscheidungen an sich ziehen. Und das hat natürlich schwerwiegende Folgen. Zuallererst werden dadurch alle Entscheidungen zu einem massiven Flaschenhals. Das kann dazu führen, dass die Reaktion auf eine Krisensituation effektiv zum Stillstand kommt. Wenn alle Entscheidungen, alle Überlegungen, alle Pläne zuerst einmal von einer bestimmten Person abgesegnet werden müssen, dann dauert das einfach. Da muss man jetzt natürlich unterscheiden zwischen den strategischen, generellen Überlegungen. Ja, natürlich gibt es Entscheidungen, die dem obersten Krisenmanagement vorbehalten sind, vorbehalten sein müssen. Ich rede hier von Entscheidungen, die bis in die operative Ebene hinuntergehen. Und wenn das alles von sozusagen oben abgesegnet werden muss, dann führt das zu einem Stillstand und letztendlich auch zu einem Verlust von Eigeninitiative im Team. Wozu braucht es dann noch Eigeninitiative? Jedes Teammitglied fragt sich dann irgendwann oder sagt sich dann irgendwann, naja, liebe Führungskraft, du sagst, was ich tun soll und ich mach's dann einfach. Ja. Damit habe ich dann eigentlich kein Team mehr, das mit seinen vielfältigen Kompetenzen, Erfahrungen eine wichtige Ressource ist, und ich habe ein Befehlsempfängerkollektiv, dem ich letztendlich dann jeden Handgriff ganz genau sagen muss. Und das kann niemand wirklich wollen, ganz besonders in einer Krisensituation. Und natürlich bindet das jede Menge an Kapazitäten, denn wenn eine einzelne Person alle operativen Aufgaben abarbeitet, absegnen muss, dann wird das Ganze ein riesiges, serielles Abarbeiten der verschiedenen Maßnahmen, anstatt dass ein Team, das aus mehreren Leuten besteht, auch wirklich parallel Dinge abarbeiten könnte. Ja, und letztendlich kann das sogar Angst im Team erzeugen, weil Unsicherheit habe ich in einer Krisensituation sowieso schon. Und wenn jetzt alles abgesegnet werden muss, dann ist das natürlich die ultimative Abhängigkeit. Dann hat das einzelne Teammitglied, die einzelnen Team haben keinen eigenen Gestaltungsraum mehr. Und das führt natürlich zu immer mehr Unsicherheit und letztendlich zu Angst. Und was bedeutet das jetzt für unser Krisenmanagement? Zuallererst einmal unnötige Verzögerungen. Noch einmal, ja, das oberste Krisenmanagement wird gewisse Entscheidungen sicher an sich ziehen müssen, aber eben nicht wirklich alles bis auf die operative Ebene. Und das führt dann eben zu einer stark eingeschränkten Krisenreaktionsfähigkeit. Es wird ein riesiges Potenzial verschenkt, ja, denn jedes Team mit seinen Kompetenzen, mit seinen Fähigkeiten kann auch sehr viel gestalten, wenn man es lässt, wenn man ihm den entsprechenden Raum dafür gibt. Da komme ich dann später noch drauf zu sprechen. Anstattdessen wird alles auf die Führungskraft unter Umständen auf einen einzelnen Krisenmanager ausgerichtet. Und das bindet natürlich ganz massiv Kompetenzen. Und ich muss sagen, aus meiner Erfahrung passiert das manchmal sogar im Alltag, dass Micromanagement massiv angewendet wird. Das ist oft in manchen Organisationen stark verbreitet, aus dem Glauben der Führungskräfte, dass das ihre Aufgabe ist, dass sie dadurch zum Erfolg der Organisation des Unternehmens beitragen. Letztendlich ist das Gegenteil der Fall. Es zerstört oder verhindert psychologische Sicherheit. Denn wenn ich letztendlich eh nichts gestalten darf und letztendlich eh alles von jemand anderem vorgegeben wird, verliere ich irgendwann einmal den Mut oder den Glauben an die Sinnhaftigkeit, mich sehr aktiv einzubringen. Unsicherheit und Angst wird auch im Alltag durch Mikromanagement erzeugt und letztendlich führt das dann auch zu einer immer stärker werdenden Fluktuation. Und wenn dieses Mikromanagement sogar auf C-Level passiert oder von Führungskräften auf C-Level gelebt wird, also aus meiner Erfahrung ist das dann eine große Gefahr für die ganze Organisation. Wenn Sie jetzt als Führungskraft sich denken, ja, aber ich muss Micromanagement machen, weil mein Team macht es ansonsten falsch oder gar nicht, ja, muss ich sagen, dann haben Sie entweder das falsche Team oder sind als Führungskraft falsch. Also entweder haben Sie das Team schlecht entwickelt oder das Team wurde von jemand anderem schlecht entwickelt, da muss man dort ansetzen. Oder Sie sollten überlegen, ob Sie da als Führungskraft an der richtigen Position sind. Sorry für die sehr offenen Worte, aber mit Micromanagement im Krisenmanagement, das geht definitiv schief. Ja, gehen wir zurück zum Krisenmanagement. Natürlich brauche ich, speziell dann, wenn hohe Risiken vorliegen, natürlich brauche ich Kontrolle. Aber Kontrolle darf man nicht mit Micromanagement verwechseln oder gleichsetzen. Als Führungskraft, als Krisenmanager gebe ich den Teams, die mit der Krisenbewältigung beschäftigt und beschäftigt sind, meine Aufträge. Diese Aufträge werden erteilt und werden dann abgearbeitet. Diese Aufträge müssen sich auf definierte Verantwortungsbereiche beziehen. Und innerhalb dieser Verantwortungsbereiche werden meine Teams auch Entscheidungen treffen müssen und Entscheidungen treffen dürfen. Damit sie eben im vorgegebenen Raum, im vorgegebenen Rahmen auch möglichst effektiv und effizient handeln können. Aber dieses Handeln muss ich natürlich auch kontrollieren. Aber dieses Kontrollieren, diese Kontrolle ist dann kein Zeichen von Misstrauen, sondern es ist zunächst einmal auch ein Zeichen von, das, was ihr da macht, ist wichtig. Denn das andere Extrem wäre, die Führungskraft gibt Aufträge, sei es im Alltag oder sei es in einem Krisenfall, und kontrolliert das gar nicht. Ja, quasi fire and forget, ich gebe euch den Auftrag, macht's das oder das. Und das war's dann. Ja, damit werde ich dann über kurz oder lang meinen Teams auch das Gefühl vermitteln, ja, eigentlich ist eh wurscht, ob ihr das macht oder nicht. Ja, also, dass ich als Führungskraft die erteilten Aufträge kontrolliere, ist auch ein Beweis dafür, dass es mir wirklich wichtig ist, ob und wie das alles umgesetzt wird. Es ist natürlich auch ein wichtiges Instrumentarium für die Qualitätssicherung. Die Qualitätssicherung einerseits hinsichtlich der Teams, ob die Aufträge qualitativ hochwertig abgearbeitet werden, aber auch meine eigene Qualitätssicherung. Habe ich meine Aufträge so erteilt, dass sie verstanden werden können, dass sie umgesetzt werden können? Diese Kontrolle, die ich ausübe, die ich ausüben muss, gibt mir als Führungskraft auch eine Chance zu lernen, mich selbst weiterzuentwickeln. Und last not least gibt es mir auch die Chance, Anerkennung zu zeigen. Denn wenn ich kontrolliere, wie es mit der Umsetzung meiner Anweisungen, meiner Aufträge aussieht, dann gibt es auch mir die großartige Gelegenheit zu sagen, hey, das macht sie gut. Das ist wunderbar, wie er das umsetzt. Ja? Nicht dieses auch furchtbar alte Sprichwort, nicht geschimpft ist schon gelobt genug. Das ist natürlich ja ein absoluter Unsinn. Ja, aber jetzt ist natürlich die Frage, wie entwickle ich jetzt eine gute Balance zwischen Vertrauen und Kontrolle? Letztendlich, meine persönliche Überzeugung, gehört das zusammen. Das eine ohne das andere wird auch nicht so gut funktionieren. Also zuallererst braucht es einmal klare Strukturen. Ja, also wer ist im Team, wer hat die Führung, wer hat Verantwortung. Diese Verantwortlichkeit muss ich aber auch klar definieren. Wer ist wofür verantwortlich? Nicht einfach davon ausgehen, ja, irgendwer wird schon machen. Und wenn ich Strukturen und Verantwortlichkeiten klar definiere, dann definiere ich damit letztendlich Entscheidungsräume. Leitplanken, Grenzen, wie auch immer man das bezeichnen will, innerhalb derer meine Mitarbeiterinnen, meine Mitarbeiter, meine Teams dann selbst gestalten dürfen, selbst gestalten müssen und damit auch innerhalb dieser vorgegebenen Rahmen auch Entscheidungen treffen. Wenn das einmal definiert ist, dann ist es schön und gut. Ja, wunderbar. Erster Schritt getan, aber das muss dann auch erlernt und geübt werden. Im Alltag wird es immer wieder passieren, aber wenn es jetzt ums Krisenmanagement geht, brauche ich einfach dafür realistische Übungen. Und realistische Übungen, nicht nur hinsichtlich der Lage, der Übungsvorgaben, der Szenarien, sondern realistisch auch in der Hinsicht, dass ich die Entscheidungen wirklich so ablaufen lasse, wie sie auch in der Realität wären. Also ja, nicht dann sagen, ja, in der Übung lassen wir die Teams entscheiden. In der Übung lassen wir Freiraum für Entscheidungen. Aber wenn es ernst wird, wenn es wirklich um was geht, dann ziehen wir alle Entscheidungen an uns. Das wäre eine Katastrophe, weil damit zerstöre ich sofort jedes zuvor aufgebaute Vertrauen. Das heißt, realistische Übungen nicht nur hinsichtlich der Szenarien, der Vorgaben für die Übung, sondern eben auch, wie mit Entscheidungen umgegangen wird. Wer darf was entscheiden? Und das muss in einer Übung genauso ablaufen, wie es in der Realität wäre. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das muss dann aufgearbeitet werden. Dafür muss ich professionelle Reflexionsmethoden einsetzen. Nicht einfach nur sagen, okay, schreibt's mir dann eine E-Mail, was euch eingefallen ist, oder ja, Übung ist gut gegangen, also passt eh alles, sondern Methoden wie zum Beispiel After-Action-Review einsetzen, also die Methode, die ich in meinen Trainings vermittle, wo es nicht nur darum geht oder eigentlich gar nicht darum geht, primär, was war schlecht, sondern man mal damit beginnt zu sagen, na, was war denn besonders gut? Was sollte man denn weitermachen? Was sollte man weiter ausbauen? Natürlich muss ich auch immer Verbesserungspotenzial abfragen und evaluieren, aber nicht immer nur den Fokus aufs Defizit, sondern Fokus auf, was wir an Kompetenzen, an Fähigkeiten haben und was wir eben auch weiter ausbauen. Und das muss alles dann auch institutionalisiert werden. Und damit kann dann gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden. Durch derartige Übungen lernt die Führungskraft die Qualität der Entscheidung der Teams und der Mitarbeiter. Und gleichzeitig lernen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Teams, dass es auf ihre Entscheidung ankommt und dass darauf geachtet wird, gehört wird, dass es kontrolliert wird, aber im Sinne eben einer Qualitätssicherung, im Sinne einer Anerkennung und im Sinne dessen, dass es einfach wichtig ist, dass die zentral vorgegebenen Leitplanken auch wirklich eingehalten werden. Ja, und wie checke ich, wie überprüfe ich jetzt, wo ich mit meiner Organisation stehe? Die Diagnoseschritte dazu sind eigentlich einfach, mitunter aber schmerzhaft. Die erste Frage, die ich mir stellen muss, wo in meiner Organisation fehlt Vertrauen, weil Strukturen unklar sind. Ich kann es noch einfacher machen. Wo sind Strukturen unklar? Weil ich kann Ihnen garantieren, wenn irgendwo in Ihrer Organisation Strukturen unklar sind, dann wird es in einer Krisensituation dort Probleme geben, wer trifft welche Entscheidungen. Entscheidungen werden nicht getroffen oder zu spät oder es traut sich keiner. Also das erste, was ich mir anschauen muss, sind klare Strukturen und die sind einmal die Voraussetzung dafür, dass was passieren kann. Das nächste ist die Kommunikation. Sehr häufig wird massiv kontrolliert, weil die Kommunikation fehlt. Dort kann ich dann ansetzen und sagen, ja, wer muss in laufende Geschehnisse eingebunden werden, damit hier Vertrauen entstehen kann und vor allem Geschwindigkeit entstehen kann. Denn das ist der dritte Punkt, wo könnte mehr Eigenverantwortung Geschwindigkeit bringen? Wo haben wir einen Entscheidungsflaschenhals, der uns letztendlich in einer Krisensituation nur ausbremst? Und genau dort, bei diesen Punkten, bei der Struktur, bei der Kommunikation, bei der Eigenverantwortung, genau dort kann ich dann ansetzen, indem ich entsprechende Definitionen vornehme, diese kommuniziere, das Ganze muss ich üben. Jede Übung muss professionell reflektiert werden. Das wird über kurz oder lang das Vertrauen massiv stärken und mit diesen Definitionen, mit dieser Übung, mit diesem Vertrauen kann ich dann auch in einer Krisensituation letztendlich so performen, dass die Krise so rasch wie möglich und so gut wie möglich überstanden wird. Ja, das war's für heute aus der Krisenmeisterei. Ich bin Thomas Prinz und wenn Sie eines aus dieser Folge mitnehmen, dann bitte das. Pläne sind wichtig, aber der Faktor Mensch macht den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg. Wollen Sie sicherstellen, dass Ihr Team auch unter maximalem Druck handlungsfähig bleibt? Dann warten Sie nicht auf die Krise, reden wir. Buchen Sie Ihr persönliches Strategiegespräch direkt über www.krisenmeisterei.at. Und damit Sie auch den nächsten Impuls für Ihre Krisenfähigkeit nicht verpassen, klicken Sie jetzt in Ihrer App auf Abonnieren oder Folgen. Und denken Sie daran, der beste Zeitpunkt für Vorbereitung ist immer heute. Warten Sie nicht, bis es zu spät ist. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.